Polish Radio External Service.
Tu Warszawa, tu Polskie Radio. Hier ist Warschau. Sie hören den Auslandsdienst des Polnischen Rundfunks. Am Mikrofon begrüßt Sie Kamila Lutostańska. Guten Tag. Ab dem kommenden Schuljahr sollen Handys an Grundschulen verboten werden. Die Regierung hat einen entsprechenden Gesetzentwurf beschlossen und an das Parlament weitergelegt. Ziel ist es, die Konzentration der Schülerinnen und Schüler zu verbessern und sie besser vor den Folgen exzessiver Smartphone-Nutzung zu schützen. Mehr dazu gleich in den Nachrichten. Reisen Sie mit Kindern nach Polen? Dann sollten Sie Folgendes wissen. Ab heute müssen alle Fahrradfahrer sowie Nutzer von E-Scootern bis zum Alter von 16 Jahren während der Fahrt einen Schutzhelm tragen. Die Einzelheiten zu den neuen Regelungen hören Sie später im Infoteil. Außerdem werfen wir einen Blick auf die Beziehungen zwischen der Ukraine und der belarussischen Opposition. Wir gehen der Frage nach, warum Kiew seine bisherige Zurückhaltung aufgegeben hat und welche Folgen das für die Region haben könnte. Und schließlich werfen wir einen Blick in unser Archiv. Wir hören eine Aufnahme aus dem Jahr 1951 mit dem ersten DDR-Präsidenten Wilhelm Pieck. Heute gilt die europäische Integration vielen als Friedensprojekt. Zu Beginn des Kalten Krieges wurde sie im Ostblock jedoch ganz anders gesehen. Mehr dazu gleich. Ich wünsche Ihnen eine angenehme halbe Stunde. Wir beginnen mit den Nachrichten. Im Studio ist Joachim Dziecierski.
Der ukrainische Außenminister Andriy Sibicha hat vor einer weiteren Verschärfung der Spannungen zwischen Polen und der Ukraine gewarnt. Eine Verschlechterung der bilateralen Beziehungen liege weder im Interesse der Ukrainer noch der Polen, erklärte Sibicha in sozialen Medien am Dienstag. Der Minister verwies darauf, dass beide Länder in den vergangenen Jahren bei schwierigen historischen Fragen Fortschritte erzielt hätten. So seien Exhumierungen von Opfern historischer Konflikte wieder aufgenommen und würdige Bestattungen ermöglicht worden. Das ist der richtige Ansatz, basierend auf gegenseitigem Respekt, Anerkennung und Ehrlichkeit, schrieb der Außenminister. Dieser Kurs dürfe nicht in Frage gestellt und keine Spirale des Hasses in Gang gesetzt werden. Über uns allen, Ukrainern, Polen und anderen Europäern, schwebt erneut die Bedrohung durch unseren historischen Feind, Russland, erklärte Andriy Sibicha. Die Äußerungen stehen vor dem Hintergrund neuer Spannungen zwischen Warschau und Kiew wegen historischer Streitfragen. In Polen hatte zuletzt die Entscheidung von Präsident Wolodymyr Zelensky, einer ukrainischen Militäreinheit den Ehrennamen Helden der UPA zu verleihen, Kritik ausgelöst. Die UPA wird in Polen für Massaker an der polnischen Zivilbevölkerung während des Zweiten Weltkriegs verantwortlich gemacht. In Polen gelten ab heute neue Vorschriften für die Sicherheit von Kindern im Straßenverkehr. Alle Fahrradfahrer sowie Nutzer von E-Scootern bis zum Alter von 16 Jahren müssen während der Fahrt einen Schutzhelm tragen. Mit der Gesetzesänderung reagiert die Regierung auf die steigende Zahl von Unfällen mit Kindern und Jugendlichen. Nach Angaben des Instituts für Kraftverkehr stieg die Zahl der Unfälle mit Kindern auf E-Scootern allein im Jahr 2024 um 84% im Vergleich zum Vorjahr. Für den Verstoß droht eine Geldstrafe von bis zu 25 Euro. Ab dem kommenden Schuljahr sollen Handys an allen Grundschulen verboten werden. Die Regierung hat einen entsprechenden Gesetzentwurf beschlossen und an das Parlament weitergeleitet. Ziel ist es, die Konzentration der Schülerinnen und Schüler zu verbessern. Bildungsministerin Barbara Nowacka begründete den Schritt mit dem Wunsch vieler Lehrkräfte nach klaren gesetzlichen Regeln. Gleichzeitig betonte die Ministerin, das eigentliche Problem beginne häufig erst nach dem Unterricht. Der übermäßige Konsum digitaler Medien finde vor allem zu Hause statt. Deshalb setzt die Regierung neben dem Verbot auch auf mehr Medienbildung und Unterricht zu digitaler Hygiene. Sollte das Parlament zustimmen, tritt die Neuregelung zum 1. September in Kraft. Der frühere schwedische Ministerpräsident und Außenminister Carl Bildt wird in diesem Jahr mit dem Jan Nowak-Jeżerański-Preis ausgezeichnet. Die Ehrung soll am 9. Juni in Breslau verliehen werden. Die Jury würdigte Bildt für sein langjähriges Engagement für die Sicherheit und Entwicklung Europas. Der schwedische Politiker gilt als eine der wichtigsten außenpolitischen Stimmen Europas und setzte sich über Jahrzehnte für die europäische Integration sowie die Stabilisierung des Kontinents ein. Der Jan Nowak-Jeżerański-Preis wird seit 2004 verliehen. Zu den bisherigen Preisträgern zählen unter anderem Tadeusz Mazowiecki, George W. Bush, Václav Havel sowie Zbigniew Brzeziński. Die monumentale Skulptur Bambini der polnischen Künstlerin Magdalena Abakanowicz hat bei einer Auktion in Warschau einen neuen Rekord erzielt. Das Werk wurde am Dienstagabend im Auktionshaus Polswiss für rund 3,8 Millionen Euro verkauft. Die zwischen 1998 und 99 entstandene Installation besteht aus 83 lebensgroßen Kinderfiguren aus Beton. Sie zählt zu den monumentalsten Arbeiten der 2017 verstorbenen Bildhauerin und gehört zu den wenigen Werken, in denen sie Kinder statt erwachsener Figuren darstellte. Kunstexperten sehen in Bambini eine der wichtigsten Arbeiten Abakanowitschs. Und soweit die Meldungen beim Polnischen Rundfunk.
Danke, Joachim Czecierski. Und nun blättert Adam Deniso in den heutigen Zeitungen.
Die konservativ-liberale Rzeczpospolita sieht in den jüngsten Berichten, laut denen die USA ihr Nuclear-Sharing-Programm ausweiten könnten, ein hoffnungsvolles Zeichen. Jędrzej Bielecki schreibt, das Interesse der USA an einer Stationierung von Atomwaffen in neuen NATO-Staaten bedeute, dass die transatlantische Bindung Donald Trump überdauern könne. Dass die Enthüllungen der Financial Times ausgerechnet jetzt erschienen seien, sei kaum ein Zufall. Vermutlich handle es sich eher um ein kontrolliertes Leck, das zeigen solle, dass sich Amerika nicht völlig von Europa abwende. Der Artikel sei schließlich gut 2 Wochen nach der Aussetzung der Rotation der Hälfte der amerikanischen Truppen nach Polen erschienen und 1,5 Jahre nachdem das Weiße Haus jegliche Finanzhilfe für die Ukraine eingestellt habe. 6 Wochen vor dem NATO-Gipfel im türkischen Ankara wolle Washington seine Verbündeten offenbar zumindest teilweise in Bezug auf seine Absichten beruhigen. Das Szenario, lesen wir weiter, bestätige die Vision eines NATO 3.0, einer Ordnung, in der die USA den atomaren Schutzschirm über Europa aufrechterhalten, den Europäern aber die Hauptlast der konventionellen Verteidigung überlassen. Wie Bielecki erinnert, dürfen im Rahmen des Systems der nuklearen Teilhabe, Nuclear Sharing, die Flugzeuge ausgewählter Verbündeter amerikanischer Atomsprengköpfe tragen. Auch wenn die endgültige Entscheidung über deren Einsatz oder Abzug bei den Amerikanern liege, sei dies ein starkes Zeichen transatlantischer Solidarität. Bislang hätten daran nur Staaten teilgenommen, die schon im Kalten Krieg zum westlichen Lager gehörten: Großbritannien, Belgien, die Niederlande, Deutschland, Italien und die Türkei. Nun lasse sich nicht ausschließen, dass diese Liste um einen einstigen Moskauer Satelliten erweitert werde. Die Financial Times nenne zwar kein Land beim Namen und betone, die Gespräche könnten auch ergebnislos enden, doch Polen habe ein solches Interesse in der Vergangenheit signalisiert. Schon der frühere Präsident Andrzej Duda habe davon gesprochen, kurioserweise ohne damals eine landesweite Debatte auszulösen. Wie Bielecki zugibt, wäre ein Beitritt Polens auch mit Risiken verbunden. Einst habe Oberst Ryszard Kukliński, der im Kalten Krieg für die USA spionierte, seine Zusammenarbeit mit Washington damit begründet, dass Polen im Falle eines Atomkriegs zum Ziel eines westlichen Nuklearschlags werden und ganz verschwinden könnte. Heute zeichne sich das umgekehrte Risiko ab, dass Polen zum vorrangigen Ziel eines russischen Angriffs werden könnte. Wahrscheinlicher sei jedoch, dass die Stationierung amerikanischer Massenvernichtungswaffen die Sicherheit des Landes deutlich erhöhe. Das sei die Lehre aus dem Kalten Krieg. Keine Seite habe einen Angriff gewagt, aus Furcht vor einer atomaren Hekatombe. Selbst im 5. Kriegsjahr in der Ukraine habe Russland trotz aller Drohungen Wladimir Putins nie zu Atomwaffen gegriffen, nicht einmal zu taktischen. Für den amerikanischen Atomschirm gäbe es derzeit schlicht keine Alternative. Europa könne Raketen- und Luftabwehr nach und nach selbst ersetzen, den nuklearen Schutzschirm der USA aber auf absehbare Zeit nicht. So Jędrzej Bielecki in der Rzeczpospolita. Das Wirtschaftsportal Forsal.pl beleuchtet die Kehrseite der Medaille. Jakub Laskowski referiert die Warnung des russischen Nuklearexperten Maxim Shingarkin, wonach eine Stationierung amerikanischer Atomwaffen in Polen und den baltischen Staaten die Militärstrategie Russlands grundlegend verändern könne. In einem solchen Szenario würden Polen, Litauen, Lettland und Estland zu direkten Zielen des Kreml werden. Solange in Mittelosteuropa keine Atomwaffen stationiert seien, betrachte der Kreml diese Region nicht als mögliches Ziel atomarer Schläge, erklärt Shingarkin gegenüber dem Portal Absatz. Kämen jedoch amerikanische Bomben dorthin, gerieten nicht nur Speziallager und Bunker ins Visier, auf russischen Militärkarten könnten dann strategische Objekte der Verteidigungsinfrastruktur auftauchen, Hauptquartiere nationaler Streitkräfte, Kommandozentralen und wichtige Logistikknoten. Als Beispiel nennt der Experte die hypothetische Stationierung von 10 Bomben in Estland. Damit gerieten unter anderem das estnische Verteidigungsministerium in Tallinn, der Sitz des Generalstabs und Militärflugplätze ins Visier eines taktischen Angriffs, lesen wir auf Forsal.pl. Viele Publizisten hätten in der Ehrung der Operhelden durch den ukrainischen Präsidenten den Moment gesehen, um das Ende der polnischen Illusionen gegenüber Kiew auszurufen. Aber sei das nicht längst geschehen, fragt Jan Wrubel in seinem Leitartikel für Dziennik Gazeta Prawna. Man, so der Autor, wisse inzwischen, dass Zelensky vor allem auf eine engere Zusammenarbeit mit Deutschland schiele. Für die Ukraine sei Polen ein wenig bedeutender Spieler, schwächer als die führende europäische Wirtschaftsmacht und regiert von einem Ministerpräsidenten, der sich Berlin nicht widersetze. Überdies gehe man in Kiew davon aus, dass Polen die Ukraine ohnehin unterstützen müsse, zum einen, weil Russland im Falle eines Erfolgs des Kreml zum Nachbarn würde, und zwar doppelt, da nach einer Einverleibung der Ukraine bald auch Belarus wieder voll an Moskau angebunden wäre. Zum anderen, weil Polen ohnehin helfe, obwohl Kiew ihm praktisch nichts gebe. So ist das polnische Volk eben, so Wrubel, unfähig, Gegenseitigkeit zu erzwingen, finde es sich mit deren Fehlen ab. Die ukrainische Seite, so eine vielfach von polnischen Politikern und Geschäftsleuten geäußerte Beobachtung, würden jene geringschätzen, die in der Politik nicht brutal auftreten. Wie etwa Zbigniew Parafianowicz in seinen Büchern Polen im Krieg und zuletzt in der Ärger mit Zelensky zutreffend beobachtet habe. Auch Deutschland verändere sich vor unseren Augen, fährt der Autor fort, von einer stets bedächtig ihre Interessen verfolgenden Maschinerie hin zu einem politisch weniger stabilen, militärisch aber erstarkenden Anwärter auf den Status einer Regionalmacht. Weder gegenüber Kiew noch gegenüber Berlin solle Polen eine Politik der großen Worte und Emotionen betreiben, die auf die zweitägige Lebensdauer eines Tweets zugeschnitten sei. Gefragt sei vielmehr die nüchterne Politik eines Rivalen Deutschlands und der Ukraine, eines Rivalen freilich, der mit beiden Staaten viele Interessen teile. So Jan Wrubel, Dziennik Gazeta Prawna und soweit auch die Presseschau.
Die Presseschau sowie weitere Nachrichten finden Sie auch auf unserer Internetseite auslandsdienst.pl. Die Beziehungen zwischen der Ukraine und der belarussischen Opposition haben eine neue Qualität erreicht. Erstmals empfing Präsident Wolodymyr Selenskyj die Oppositionsführerin Svetlana Tikhanovskaja zu einem offiziellen Treffen in Kiew. Viele Beobachter werten dies als deutliches Signal an Machthaber Alexander Lukaschenka und dessen Verbündete in Moskau. Welche politische Bedeutung dieser Besuch hat, warum Kiew seine bisherige Zurückhaltung aufgegeben hat und welche Folgen das für die Region haben könnte, darüber sprach Joachim Czeczerski mit Jan Malicki, Direktor des Zentrums für Osteuropa-Studien der Universität Warschau.
Die Beziehungen zwischen der Ukraine und der belarussischen Opposition haben eine neue Qualität erreicht. Erstmals empfing Präsident Volodymyr Zelensky die Oppositionsführerin Svetlana Tikhanovskaja zu einem offiziellen Treffen in Kiew. Viele Beobachter werten dies als deutliches Signal an Machthaber Alexander Lukaschenka und dessen Verbündeten in Moskau. Welche politische Bedeutung dieser Besuch hat, warum Kiew seine bisherige Zurückhaltung aufgegeben hat und welche Folgen das für die Region haben könnte, darüber spreche ich mit Jan Malicki, dem Direktor der Osteuropa-Studien an der Universität Warschau. Wir sprechen über ein Ereignis, das mehr ist als nur ein diplomatischer Besuch, denn dieser Besuch hat ein eigenes Gewicht und eine starke Symbolkraft.
Świadomie nie będę mówił o żadnych detalach, bo to wszyscy mogą zobaczyć, sprawdzić.
Ja, ich werde bewusst nicht auf Einzelheiten eingehen, weil jeder sie sehen und überprüfen kann. Es muss jedoch das Wichtigste gesagt werden. Zum ersten Mal ist Svetlana Tsikhanouskaya nach Kiew gereist. Mit ihr kamen auch Paweł Latuszka und ihr gesamtes Team. Worin besteht der Durchbruch? Der Durchbruch besteht darin, dass die ukrainische Führung, vor allem Zelensky, aber nicht nur er, bislang der Ansicht war, dass ein Treffen mit Tsikhanouskaya nicht möglich sei, weil dies Reaktionen Lukaschenkas hervorrufen und zu einer noch stärkeren Unterstützung Russlands führen könnte. Die ukrainische Regierung ist nun zu dem Schluss gekommen, dass nichts Schlimmeres mehr passieren kann. Das ist eine sehr vernünftige Einschätzung. Nichts Schlimmeres kann passieren, im Sinne dessen, dass Lukaschenka ohnehin bereits mit Russland kooperiert. Hinzu kommt, dass Belarus aus Sicht des Völkerrechts und gemäß einer UN-Resolution als Aggressor gilt. Die Resolution von 1974 stellt klar, dass ein Staat, der sein Territorium für eine Aggression zur Verfügung stellt, selbst zum Aggressor wird. Aus rechtlicher Sicht ist Belarus daher ebenfalls ein Aggressor. Möglicherweise fühlt sich die Ukraine militärisch inzwischen stark genug, um keine Angst mehr vor einem möglichen Angriff aus Belarus zu haben. Wahrscheinlich bestätigen die Erkenntnisse der ukrainischen Geheimdienste auch die Einschätzung, dass Lukaschenka die belarussische Armee nicht in den Krieg gegen die Ukraine schicken wird. Svetlana Tsikhanouskaya hatte über Monate und Jahre versucht, einen offiziellen Besuch in Kiew zu organisieren. Sie erhielt keine Antwort. Aus den genannten Gründen, also wegen der politischen Kalkulation Kiews, aber auch aus zwei weiteren Gründen. Zum einen erinnert man sich in Kiew an ihre ungeschickten Äußerungen zur Krim. Damals war sie eine politisch unerfahrene Person. Zum anderen wurde darauf hingewiesen, dass ihr Ehemann auf der Krim auch nach der russischen Besetzung noch geschäftliche Interessen verfolgte. Diese drei Faktoren spielten eine Rolle. Deshalb kam es nicht zu Besuchen. Noch vor einigen Monaten, als der litauische und der polnische Präsident in Vilnius dafür sorgten, dass Zelensky und Tsikhanouskaya sich erstmals die Hand gaben und miteinander sprachen, war das Treffen kühl und distanziert.
To jeszcze ciągle było zimne spotkanie z dystansem. Tak, zgadzam się, to jest przełom.
Das ist ein Durchbruch, vor allem deshalb, weil wir seit Beginn des russischen Großangriffs im Jahr 2022 bis zu diesem Treffen zumindest eine gewisse Zurückhaltung der ukrainischen Seite gegenüber Tsikhanouskaya und der belarussischen Opposition beobachten konnten. Ist das also ein Neuanfang? Von einem Neuanfang würde ich nicht sprechen. Wir haben es schließlich mit einer Art Exilregierung zu tun. Diese hält sich erstaunlich gut. Es gibt nur wenige Streitigkeiten, gemessen daran, was in Exilkreisen normalerweise geschieht. Es gibt sogar ein Exilparlament, das recht gut funktioniert. Ich würde daher nicht von einem Durchbruch im Verhältnis zu Tsikhanouskaya sprechen. Eher ist es ein Durchbruch im Verhältnis zu Lukaschenka. Kiew zeigt Lukaschenka damit, dass sein Ende näher rückt. Gleichzeitig signalisiert es, dass Belarus vollständig an Moskau gebunden ist. Es kann auch als direkte Botschaft an Moskau verstanden werden, dass Kiew heute deutlich weniger Angst hat als in den vergangenen Jahren. So lese ich dieses Signal.
Ręka w rękę z Moskwą. Pośrednio to może być również sygnał do Moskwy, że Kijów już nie boi się tak bardzo jak przez minione lata. Tak ja to odczytuję.
Und der Zeitpunkt ist vermutlich ebenfalls kein Zufall. Es gibt Berichte über einen möglichen russischen Angriff von belarussischem Gebiet aus, über Truppenansammlungen sowie über mögliche russische Drohnenangriffe unmittelbar hinter der belarussischen Grenze.
W tym sensie to byłby taki sygnał wyprzedzający. Wiemy, nie boimy się, w istocie.
In diesem Moment sendet die Ukraine ein klares Signal. In diesem Sinne ist es eine Warnung. Wir wissen Bescheid und wir haben keine Angst. Eine Warnung an Lukaschenka, nicht daran zu denken, belarussische Truppen in den Krieg zu schicken. Meiner persönlichen Meinung nach wird er das nicht tun, weil es sich für ihn nicht lohnt. Er hat allen Grund, vorsichtig zu sein. Nicht nur meine Analysen, sondern auch die vieler anderer Experten deuten darauf hin, dass soziale Unruhen ausbrechen könnten. Das wichtigste Motto in Belarus in den vergangenen Jahrzehnten, sowohl 2006 als auch während der Proteste 2020, lautete: Es darf keinen Krieg geben. Belarus hat im Zweiten Weltkrieg furchtbare Verluste erlitten, mit enormen Zerstörungen und menschlichen Opfern. Dieses Trauma ist bis heute tief im gesellschaftlichen Bewusstsein verankert. Deshalb glaube ich nicht, dass Lukaschenka diesen Schritt wagen wird.
To była taka trauma, która istniała na Białorusi przez te dziesięciolecia. Więc on moim zdaniem na to nie pójdzie.
Das war Jan Malicki, Direktor des Zentrum für Osteuropa-Studien der Universität Warschau, im Gespräch mit Joachim Dziecierski. Zeit für unsere Archivreihe. Die folgende Aufnahme stammt aus dem Jahr 1951. Europa war damals geteilt, der Kalte Krieg hatte gerade begonnen und die Vorstellung eines geeinten Europas wurde in Ost und West sehr unterschiedlich bewertet. Beim Weltfestspiel der Jugend und Studenten in Ost-Berlin äußert sich der erste DDR-Präsident Wilhelm Pieck zu den politischen Entwicklungen auf dem Kontinent. Hören wir in dieses Zeitdokument hinein.
Sie hören ein Interview, das der Präsident der Deutschen Demokratischen Republik Wilhelm Pieck den Rundfunkstationen Warschau für den polnischen Rundfunk, Prag für den tschechoslowakischen Rundfunk, Budapest für den ungarischen Rundfunk, Bukarest für den rumänischen Rundfunk und dem Zentralorgan der Kommunistischen Partei Italiens Unita gewährte.
Sehr geehrter Herr Präsident, wir möchten Ihnen als Reporter der demokratischen Rundfunkstationen von Warschau, Prag, Budapest, Bukarest und des Zentralorgans der KP Italiens Unita aus Anlass der dritten Weltfestspiele der Jugend und Studenten für den Frieden einige Fragen vorlegen, um deren Beantwortung ich Sie bitte.
Herr Präsident, wie bewerten Sie die Bedeutung der dritten Weltfestspiele der Jugend und Studenten für den Frieden, deren Ausmaß und Macht bei allen Teilnehmern einen unauslöschlichen Eindruck hinterlassen haben? Was haben die Weltfestspiele Neues auf dem Gebiet des Kampfes für den Weltfrieden, von dessen Aufrechthaltung das Schicksal der Kultur abhängt, gebracht?
Die dritten Weltfestspiele der Jugend und Studenten für den Frieden waren die machtvollste und zugleich schönste Friedensmanifestation der Jugend, die je in der Welt stattgefunden hat. Aus 104 Ländern sind 26.000 Jugendliche nach Berlin gekommen und haben sich mit 2 Millionen junger Deutscher in den unbeugsamen Willen vereinigt, die Sache des Friedens bis zum Äußersten zu verteidigen. Die imperialistischen Kriegstreiber haben Zehntausende von Polizisten, Soldaten und Söldnern, haben Panzer und Flugzeuge, Wasserwerfer, Gummiknüppel und Tränengas aufgeboten, um die jungen Friedenskämpfer von den dritten Weltfestspielen fernzuhalten. Aber der brutale Terror hat die Jugend nicht aufhalten können. Über alle Schranken und Hindernisse hinweg sind die Vertreter der französischen, italienischen, englischen und westdeutschen Jugend nach Berlin gekommen. Das ist ein Sieg über die Kriegstreiber, den man in seiner Bedeutung nicht unterschätzen soll. Er hat dazu geführt, dass das Freundschaftstreffen zu hinreißenden Bekundungen der brüderlichen Verbundenheit der Jugend aller Nationen im Kampf für den Frieden wurde. In allen von den Kriegstreibern der Imperialisten bedrohten Ländern wird jetzt noch stärker und umfassender die Erkenntnis propagiert werden: Im Frieden liegt das Glück der Völker, im Frieden liegt die glückliche Zukunft der Jugend. Das Neue liegt meiner Meinung nach also darin, dass die dritten Weltfestspiele die gewaltig anwachsende Kraft des Weltfriedenslagers und die steigende Kampfentschlossenheit der Jugend gezeigt haben, die sich mit Begeisterung und Hingabe für die Werke des friedlichen Aufbaues für eine friedliche und glückliche Zukunft der Menschheit einsetzt.
Im Verlauf der Weltfestspiele wurde auf einer wichtigen Pressekonferenz in Berlin, die dem Kampf gegen die Remilitarisierung gewidmet war, festgestellt, dass sie die Schaffung einer neuen deutschen Armee in Westdeutschland nicht nur gegen die Sowjetunion und die Volksdemokratien richtet, sondern auch, wie schon unter Hitler, eine gefährliche Bedrohung für die Unabhängigkeit Frankreichs, Belgiens, Italiens und Hollands sowie aller anderen westlichen Länder bedeuten würde. Würden Sie uns bitte Ihre Ansicht zu dieser Frage, die bei den Millionen Menschen im Westen Europas Beunruhigung hervorruft, mitteilen?
Es ist in der Tat so, dass das Wiedererstehen des kriegslüsternden deutschen Imperialismus und seines Werkzeuges, des preußisch-deutschen Militarismus, auch die Unabhängigkeit Frankreichs, Italiens, Belgiens, Hollands und anderer westeuropäischer Länder bedroht. Die Völker mögen sich daran erinnern, dass sich die Imperialisten ihrer Länder schon einmal verrechnet haben. Als sie Hitler förderten, als sie die Remilitarisierung des Rheinlandes zuließen, als sie Flottenabkommen mit Hitler schlossen, als sie die Tschechoslowakei den deutschen Imperialisten zum Raub hinwarfen, da glaubten sie, damit die deutsche Kriegsmaschine gegen Osten lenken zu können. Die Völker Frankreichs, Belgiens, Hollands, Dänemarks und Norwegens und nicht zuletzt auch Englands haben diese Fehlrechnung ihrer Imperialisten mit ungeheuren Blutopfern, mit der Verwüstung ihrer Länder und Untergrabung ihrer Wirtschaft bezahlen müssen. Auch die deutschen Imperialisten haben im Ersten und im Zweiten Weltkrieg nach der Herrschaft über Europa gestrebt. Das würde auch in einem Dritten Weltkrieg ihr Ziel sein. Bereits in den Verhandlungen um den Schumann-Plan haben sie unverschämte Forderungen nach der Stilllegung belgischer und nordfranzösischer Gruben und italienischer Hüttenwerke erhoben. Ihre Aufrüstung bedroht also eindeutig auch die friedliebenden Völker der westlichen Länder.
Ein Zeitdokument aus den frühen Jahren des Kalten Krieges. Die vollständige Aufnahme des Interviews mit dem DDR-Präsidenten Wilhelm Pieck aus dem Jahr 1951 finden Sie auf unserer Internetseite auslandsdienst.pl. Damit verabschieden wir uns für heute. Danke fürs Zuhören und bis bald, sagt Kamila Lutostańska. Do usłyszenia.
Już nie muszę nic, mogę tylko być i patrzeć godzinami na obłoki, słuchać szeptu traw i prosić losie spraw, by jak najdłużej mógł ten spokój trwać. Już nie spieszę się, gdzie, po tamtej stronie może być za ciemno. Tu dobrze jest jak jest, do nóg się łasi pies i lasy i obłoki są wciąż ze mną. Od życia nie chcę więcej.
Aktuelle Informationen aus und über Polen. Informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf Mittelwelle auf 1386 kHz um 18.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do usłyszenia. Wir hören uns.